Ich habe das Bedürfnis, fast noch ein bisschen in die Mitte zu rutschen, weil der Rita Kirche alle weit hinten sitzt. Ich bin richtig geflasht von euch. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für die ganzen Absprachen mit eurem tollen Pfarrer. Ihr seid ja eine richtig coole Gemeinde. Muss ich euch mal sagen. Macht weiter so. So viel Leben, so viel Gottesdienstbesucher, so viel Aktion. Ich bin total geflasht von eurer Band, von der ich schon einiges gehört habe, gerade über den Johannes, aber so richtig zuhören konnte ich erst heute das erste Mal.
Jetzt hast du eine CD.
Und ich bin begeistert von euren Räumlichkeiten. Also da habt ihr ja einen richtigen Schwung gemacht. Da kann sich ja jetzt die Versöhnungskirche in Blauen verstecken. Bei uns ist alles 25 Jahre alt. Und da fangen wir schon wieder an, die Heizung zu erneuern und die Ventile auszubessern. Und da geht schon wieder alles kaputt. Bei euch ist erstmal richtig neu. Ihr kriegt edle Toiletten da hinten. Und dann habt ihr mal richtig uns rechts überholt, dann könnt ihr das mal richtig genießen. Das wünsche ich euch. Also wirklich klasse hier mit Beamer und Boxen und hier Leinwand runterziehen. Das ist die Küche vom Feinsten. Ich wünsche euch darüber Dankbarkeit und dass ihr es einfach genießen könnt miteinander und leben könnt. Das ist echt ein Segen. Ganz, ganz groß. Vielen Dank für die Einladung, heute mit euch mal über die Taufe zu sprechen. Und habe am Anfang eine peinliche Frage oder keine peinliche Frage. Gibt es jemand unter uns, der noch nicht getauft ist und der vielleicht sagt, ich höre mir das Ding mal heute Abend an, ob das was für mich ist oder nicht? Ein bisschen peinlich vielleicht, ne? Oder nicht? Also gehen wir davon aus, ihr seid alle getauft. Darf ich fragen, wer ist denn von euch als Erwachsener getauft oder als Konfirmand getauft worden, wo er sagt, ich habe meine Taufe bewusst erlebt. Kann man da mal so ganz zart so? Doch, sind einige. Okay, vielen, vielen Dank. Das ist ja wirklich mal noch eine andere Nummer. Ich fange mal ein bisschen anders an. Ich erzähle euch mal einen kleinen Witz. Und ich hoffe, das Ehepaar nimmt mir es nicht übel. Wir stellen vor, in einem Haus wohnt eine jüdische Familie und eine christliche Familie. Vielleicht kennt ihr den Witz auch schon. Und weil der Jude immer sein Auto nicht wäscht, ne, der fährt eine Saukarre rum, sagt der Christ, ich tue mal christliche Nächstenliebe an meinem jüdischen Glaubensbruder und wasche den am Samstag mal sein Auto. Gerne mit dem Eimer Wasser runter, putzt die Bude schön, blitzt wieder. Am Sonntag früh, weil er pünktlich zum Gottesdienst will, trinkt der Christ 3:45 seine Tasse Kaffee und hört unten auf der Straße rumhandierten Rumor. Macht das Fenster auf, liegt der Jude doch unter seinem Auto und sägt einen Auspuff ab. Ruft er runter, sag mal, spinnst du, kannst du nicht an meinem Auto rumsägen? Da wälzt sich der Jude unter dem Auto vor und ruft dann hoch, na, wenn du mein Auto am Sabbat taufst, dann kann ich doch dein Auto am Sonntag beschneiden. So, der wollen wir es heute nicht handhaben. Ich gebe euch mal so einen blauen Zettel aus. Ihr könnt doch mal bitte nach hinten reichen, dürft euch jeder einen wegnehmen und was übrig ist, legt ihr einfach irgendwo hinten auf den Tisch. Da könnt ihr was Nein schreiben und am Ende vielleicht auch noch ein paar Fragen stellen. Als ich Student war in Leipzig, das ist jetzt schon viele Jahrhunderte her, da habe ich einen Kommilitone gehabt, der war sehr begeistert von einem Wolfram Kopfermann. Kennt ihn jemand von euch? Wolfram Kopfermann war mal Pfarrer in Hamburg am Michel, hat tolle Glaubenskurse gehalten, die kann man heute noch kaufen. Farbwechsel nennen die sich. Und der hat ganz viele Leute zum Glauben geführt, war ein ganz großer Pastor und hat sich dann über die Säuglingstaufe der Landeskirche geärgert, weil er gesagt hat, das ist nicht biblisch und die tun da bloß irgendwelche Mitglieder rekrutieren. Und da ist der Wolfram Kopfermann damals in den 80er Jahren aus der Landeskirche ausgetreten und hat die Anstra-Kirche gegründet. Kann man ja mal googeln. Mittlerweile hat er sie an seinen Nachfolger übergeben. Die haben auch so ein paar Tochtergemeinden gegründet, aber so richtig den Bummes hat die Ansgar-Kirche nicht gekriegt. Die Kraft, die der Wolfram Kopfermann in der Landeskirche, in dem heiligen Michel da mitten in Hamburg hatte, hat er in der Ansgarkirche nicht entfalten können, auch wenn er kluge Bücher rausgegeben hat und ein sehr frommer und gut durchdachter Theologe ist. Mir hat es beigebracht, dass ich sein Buch damals gelesen habe, wo er darüber hergezogen ist und dann im Studium schön diskutieren konnte mit den Theologiestudenten, die für die Erwachsenentaufe standen. Da habe ich viele Argumente für die Säuglingstaufe gehabt und für die, die für die Säuglingstaufe diskutiert haben, habe ich immer die Erwachsenentaufe verteidigt. Ich hatte genug Argumente für beide Seiten und wir haben uns herzallerliebst gestritten und haben keine richtige Lösung hingekriegt. In Plauen bin ich, wie gesagt, schon viele Jahre Allianzvorsitzender oder Stellvertreter. Wir wechseln es immer alle 2 Jahre. Und da haben wir auch mal die ganzen Gemeinden eingeladen, um mal über Abendmahl, Gottesdienstschwerpunkt, auch über die Taufe nachzudenken. Weiß ich noch, wie heute, das ist vielleicht jetzt schon 7 Jahre her, saßen die Allianzgemeinden um den großen Tisch bei mir in der Versöhnungskirche in einem Nebenraum. Und wir waren genau pari pari. Die einen wollten gerne, waren für die Säuglingstaufe und die anderen waren eher für die Glaubenstaufe, für die Erwachsenentaufe. Und da haben wir richtig schön gestritten den Abend, sehr brüderlich und nett. Wir haben keine Köpfe abgeschnitten und wir haben aber dieselben Bibeltexte gelesen und unterschiedlich interpretiert. Und wir haben an dem Abend keine Lösung gefunden, sind mit alle mit einem feuchtwarmen Händedruck und freundlich nach Hause gegangen, aber jeder mit seiner Meinung. Das ist schon eine verrückte Sache, die unsere Landeskirche und überhaupt die Kirche schon viele 100 Jahre Geschichte bewegt. Ich bin evangelischer Pfarrer und ich stehe nicht nur als evangelischer Pfarrer zur Säuglingstaufe, sondern weil es dafür auch viele gute Argumente gibt. Wir evangelischen Christen haben ein Sakramentsverständnis. Steht noch nicht auf dem Zettel, ist alles noch Vorrede. Ihr wisst vielleicht, unsere katholischen Geschwister haben 7 Sakramente. Kriegt man die zusammen?
Ehe.
Die Ehe?
Abendmahl.
Abendmahl. Die Eucharistie bei unseren katholischen Geschwistern? Taufe.
Firmung.
Firmung, das ist bei uns die Konfirmation, ne?
Krankenheilung.
Genau, die Krankensalbung. Viele Jahrhunderte als letzte Ölung benutzt, ne? Aber mittlerweile verstehen viele Katholiken die auch als Krankensalbung nach Jakobus 5. Genau, die Ordination und die Beichte. Hey, großartig, Konfirmandenprüfung, alle bestanden. Könnt heute fröhlich nach Hause gehen. Wir evangelischen Christen, wir haben nur 2 Sakramente. Richtig? Und Abendmahl. Weil Jesus, also Luther hat gesagt, ein Sakrament ist etwas, das Jesus uns aufgetragen hat und es muss ein Element dabei sein. Taufe hat uns Jesus Matthäus am letzten, lesen wir dann gleich, aufgetragen. Das Abendmahl, auch in den Abendmahlsgeschichten, tut es immer wieder zu meinem Gedächtnis. Und ihr kennt das ja, beim Abendmahl haben wir die Elemente Brot und Wein dabei und bei der Taufe Kaffee und Kuchen. Wasser. Wisst ihr alles. Wir und ich vertrete das mit ganzem Herzen, dass es Sakramente gibt. Sakramente kommen von dem lateinischen Wort sacra, eine heilige Handlung. Da passiert mehr als was man sieht. Das heißt, bei einem Sakrament handelt Gott. Beim Abendmahl haben wir ja auch schon die Streitigkeiten zwischen unseren katholischen Geschwistern, evangelischen Geschwistern und reformierten Geschwistern. Ist heute nicht das Thema, können wir ja das nächste Mal behandeln, wenn ihr mich wieder mal einladet. Die Katholiken mit ihrem Amtsverständnis oder ihrer Transsubstantiationslehre lassen nicht zu, dass wir miteinander Abendmahl feiern und unsere reformatorischen Geschwister, die denken ja noch ganz heretisch, die sagen, das ist ja bloß ein Gedächtnismahl, das Abendmahl. Da passiert keine Wandlung, da wird nicht Blut und Leib Christi draus, da denken wir nur miteinander im Kreis an das, was damals passiert ist. Wir Lutheraner stehen da so ein bisschen in der Mitte. Und genauso ist es manchmal auch bei der Taufe. Bei der Taufe glauben die evangelischen Christen, dass Gott handelt, nicht der Mensch. Der Mensch handelt bei seiner Bekehrung, wenn er sich also zu Christus bekennt. Wenn er also sagt, ich möchte gern mein Leben diesem Jesus Christus anvertrauen. Oder ich öffne mein Herz und bitte, dass Jesus da hineinkommt und Wohnung in mir nimmt und mir hilft, mein Leben und mein Wesen aufzuräumen, mir vergibt meine Schuld und mein Leben ab jetzt bestimmt. Das nennen wir Bekehrung. Da bekenne ich mich zu Jesus Christus zum Glauben. Das mache ich als Mensch. Bei der Taufe handelt aber Gott. Bildlich gesprochen, wenn euer Pfarrer Engler eine Taufe in der Kirche vollführt, ist der Pfarrer Engler nicht mehr und nicht weniger wie eine Rohrzange in der Hand eines Schlossers. Er ist Statist. Er führt durchs Programm, matscht mit Wasser, sagt, was er sagen muss, aber der Einzige, der dort handelt bei der Taufe, das ist Gott. Gott handelt bei der Taufe an dem Erwachsenen, an dem Säugling, an dem Menschen, der dort am Taufstein oder wo auch immer im Namen des dreieinigen Gottes getauft wird. Gott handelt. Deswegen kann ich nicht irgendwann mal sagen, lieber Gott im Himmel, was du damals als Säugling an mir getan hast, das hast du nicht so richtig gemacht, ich muss das jetzt nochmal machen, weil es sich im Jordan ein bisschen besonders anfühlt. Das ist eine Anmaßung Gott gegenüber, ihm zu sagen, dem Schöpfer, dass er irgendwas nicht richtig gemacht haben soll. Beides muss natürlich zusammenkommen. Mein Bekenntnis, komme ich nachher noch drauf, auf meinem blauen Zettel, und die Taufe. Wobei man sagen muss, die Taufe ist nicht unbedingt heilsnotwendig. Wenn, also nehmen wir das Beispiel aus der Bibel, Jesus wurde gekreuzigt, rechts und links zwei Schwerverbrecher und einer sagt dann, Herr Jesus, denk an mich, wenn du heute in dein Reich kommst. Ja? Und Jesus sagt, jetzt habe ich es vergessen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der wurde nicht getauft. Ja? Da hatten die keine Zeit mehr, am Kreuz ihn runterzunehmen, nochmal im Jordan zu tauchen, wieder anzuheften. Das ging nicht. Aber die Bekehrung war wichtig und die war heilsnotwendig, dass auch dieser Mensch, der viel Dreck am Stecken hatte, in seiner letzten Lebensstunde sich hat noch von Jesus Christus vergeben lassen. Auch wenn die Taufe nicht heilsnotwendig ist, sage ich, die Taufe ist unheimlich wichtig. Und das habe ich euch bitte zusammengetragen. Da passiert nämlich was, da tut Gott was an dir, an deinem Leben, in der sichtbaren, unsichtbaren Welt, was nicht passieren würde, wenn du nicht getauft wärst. Und deswegen ist meine Theorie, wenn ich Christ bin und mich nicht taufen lasse, dann führe ich ein unsagbar anstrengendes Glaubensleben. Aber wenn ich in der Taufe Gott an mir handeln lasse, das, was er tut, dann fällt es mir leichter, mit Jesus zu gehen, Zweifel zu überwinden, Widerstände zu überwinden, standhaft zu bleiben, im Glauben zu wachsen. Gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Ich habe euch hier mal ein bisschen was zusammengestellt. Könnt ihr Flieger draus basteln oder auch behalten. Es ist einfach mal so ein bisschen eine Zusammenstellung von mir, die ich gerne zu Taufgesprächen mitnehme. Ich habe sie für heute Abend ein kleines bisschen gepimpt. Es ist also keine wissenschaftliche Aufstellung, es ist ein bisschen was Persönliches. Warum taufen wir? Weil es uns Jesus aufgetragen hat, Matthäus 28. Und da hat Jesus am Himmelfahrtstag, kurz bevor er seine Jünger verlassen hat, gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jetzt kann man diesen Satz unterschiedlich übersetzen. Die Leseart, die ich übersetze, setzt an dieser Stelle einen Doppelpunkt. Ja, wie macht man dann jetzt Menschen zu Jüngern? Wie geht denn das? Wie kann man denn die Völker dieser Welt einladen, Jünger Jesu zu werden? Und dann gibt es zwei Schritte, da folgt hier, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und als zweites lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Schon in diesem Satz steht die Taufe am Anfang eines Lebensweges mit Gott. In der Bibel haben wir viele Glaubenszeugnisse, wo sich Menschen taufen ließen und meistens steht die Taufe ganz am Anfang ihres Lebens. Nehmen wir mal den Pfingstsonntag, ja, der Petrus vom Heiligen Geist dermaßen beseelt, dass Beobachter von der Ferne gesagt haben, der ist besoffen. Ja. Steht so in der Bibel, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2. Aber er war so begeistert bei seiner Predigt, so schreibt es die Bibel, dass sich 3000 Menschen taufen ließen. An diesem Pfingstsonntag. Die haben eine Predigt gehört und haben sich taufen lassen. Die kannten die 10 Gebote vielleicht auswendig, weil sie Juden waren, aber die kannten das apostolische Glaubensbekenntnis nicht auswendig, weil sie noch keinen Konfirmandenunterricht beim Pfarrer Engler besucht haben. Die wussten vieles nicht von Jesus Christus, irgendwelche Liedstrophen oder irgendwas. Die haben eine einzige Predigt gehört und haben gesagt, wir wollen gern zu Jesus gehören und mit Jesus wachsen, haben sich taufen lassen. Wenige Seiten später in der Bibel kommen andere Geschichten. Der Philippus reist mit den Äthiopiern, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Kapitel 8, auf so einem alten Fuhrwerk von Jerusalem nach Hause. Und der Äthiopier, der hat sich da in Jerusalem für viel Geld eine Schriftrolle gekauft und ich würde sagen, der dämliche, blöde Hund hat eine Jesaja-Rolle genommen. Ja, die würde ich nie einen Glaubenskursteilnehmer bei mir geben. Ne? Lies mal im Jesaja, das hilft mir sehr gut, im Glauben zu wachsen. Ich würde dem alle möglichen andere Bibelbücher empfehlen, aber nicht unbedingt die Jesaja-Rolle. Aber der Äthiopier hat die schwer verständliche Prophetenrolle und düftelt auf seinem Wagen und kapiert nicht, was da drin steht. Ne? Und da stärkt der Philippus mit auf, die fahren 2 Stunden mit dem Fuhrwerk, diskutieren ein bisschen über das Kapitel 53. Ja, wir haben gerade mal miteinander ein Kapitel buchstabiert, da sagt der Äthiopier, ich will getauft werden. Mehr wusste der nicht vom Glauben oder von Jesus Christus, außer dieses Prophetenwort, dieses eine Kapitel aus der Bibel, das der Philippus ihm ausgedeutet und ausgelegt hat. Und dann hat er ihn dort in so einem Bach oder Tümpel, was da war, getauft. Und dann fuhr der Äthiopier weiter. Und wir wissen nicht, was da so draus geworden ist, in welcher Gemeinde er integriert wurde, wer einen Hauskreis hatte in Äthiopien. Gab es ja alles noch nicht so tolle Gemeinderäume, wie ihr habt. Aber er ist im Glauben und mit Jesus im Herzen und getauft nach Hause gezogen. Genauso ging das dann mit dem Gefängniswärter, als der Petrus da frei geworden ist aus dem Gefängnis und der sich eigentlich das Leben nehmen wollte, weil er sagt, auweia, wenn meine Gefangenen entfliehen, tut mich mein Chef hier 30 cm kürzer machen. Und da ist der Paulus mit ihm nach Hause gegangen und sagt, tu es nicht. Und hat ihm eine Nacht lang von Jesus erzählt. Und dann hat er sich am nächsten Morgen taufen lassen. Nicht nur sich, weil er sagt, das begeistert mich, was du mir von Jesus erzählst, sondern der hat sein ganzes Haus mit taufen lassen. Und da gehört seine Frau dazu, seine Kinder dazu und alle Knechte und Mägde. Die wurden alle getauft. Taufe steht am Anfang eines Lebensweges mit Gott. In der Bibel geht natürlich die Entscheidung immer voraus, ich will zu Jesus gehören, auch wenn man noch gar kein umfängliches Glaubenswissen haben konnte. Dann ließ man sich taufen und danach wurde erst gewachsen im Glauben und die Bibel studiert und die Gemeinde aufgesucht und miteinander gelebt. Unsere jüdischen Geschwister beschneiden die Jungs am 8. Lebenstag. Die können weder Ja noch Nein sagen. Es wird einfach so gemacht. Damit sie zu dem Volk Israel gehören und unter den Verheißungen aufwachsen, die in der Bibel über das Volk Israel ausgesprochen sind, dass sie auch für ihre Jungs gelten. Die ersten Christen haben gesagt, wir beschneiden unsere Kinder nicht mehr, aber wir wollen auch, dass sie zu Gott gehören und dass die Verheißungen in der Bibel, die dort ausgesprochen sind, auch für unsere Kinder gelten. Und da haben sie es den jüdischen Geschwistern gleichgetan und haben ihre Kinder getauft. Wir beschneiden unsere Kinder nicht am Körper, wir taufen sie, dass sie mit ihrem Herzen zu Gott gehören und dass sie in dem Glauben wachsen können, dass Gott an ihnen handelt, sie zu seinem Volk gehören, schon als kleine, unmündige Kinder. Die Gnade steht also vor der menschlichen Leistung. Über das Symbol Wasser kann man ein bisschen fantasieren, ne? Wasser erfrischt, das haben wir in diesem Sommer besonders gemerkt, auch bei den Pfadfindern. Wasser stillt den Durst und Wasser reinigt uns. Das passiert alles bei der Taufe. Bei der Taufe passiert also was Positives, was Schönes, eine Segnung. Da werden uns nicht die Leviten gelesen oder wir werden hinterfragt, sondern es ist ein Geschenk an uns. Es stillt unseren Lebensdurst, denn mit der Taufe weiß ich, zu wem ich gehöre, wo ich hingehöre, wo ich herkomme und wo ich mal hingehe. Die ganzen urmenschlichen Fragen sind mit der Taufe geklärt. Und es passiert eine Reinigung. Natürlich nicht am äußerlichen Menschen, sondern eher am innerlichen Menschen, dort wo wir mit Bürste und Seife nicht hinkommen. Ich habe hier mal 4 Schlagworte hingeschrieben und ein paar Bibeltexte dahinter, da könnt ihr ja zu Hause gerne nochmal nachlesen und wir können ja nachher auch nochmal kritisch drüber diskutieren. Das sind so mal meine Schlagworte, wo ich sage, das passiert bei der Taufe, das tut Gott. Das erste ist eine Adoption. Wir wissen ja alle, was eine Adoption ist, wenn ich ein mir nicht eigenes Kind juristisch zu meinem eigenen Kind mache. Wenn ich dann der Erziehungsberechtigte und Unterschriftberechtigte für diese Person bin. Das ist eine Adoption. Und so kann man sich das vorstellen, passiert das bei der Taufe auch in der unsichtbaren Welt. Dieser Mensch wird aus allen Machtbereichen herausgerissen und unter den Herrschaftsbereich Gottes gestellt. Wir kennen uns in der unsichtbaren Welt alle miteinander nicht so aus. Wenn man mal so ein bisschen die Offenbarung des Johannes liest, kann man nachts kaum noch einschlafen. Da kriegt man mit, dass hinter den Kulissen, die wir Menschen sehen und erklären können, Kämpfe stattfinden, die wir nicht einordnen und auch nicht einschätzen können, wo uns die Bibel nur ein paar Anhaltspunkte gibt, weil wir sie gar nicht verstehen können. Selbst das Hiob-Buch in seiner Rahmenerzählung lässt uns mal so ein bisschen hinter den Vorhang gucken, welche Mächte da hinter den einfallenden Chaldäern und Feuerbrünsten und Wirbelstürmen alles steckt. Das könnten wir gar nicht verarbeiten, wenn wir das alle wüssten. Und das ganze Leid auf dieser Welt, das wir erleben, ist nur so ein Ausläufer einer Welle vom Meer, die so am Ufer ein bisschen ausplätschert. Und wir merken, dass Gott mit seinen Erzengeln und Engelmächten da Kämpfe fechtet. Mit der Taufe ist uns zugesagt, dass die ganzen Mächte, von denen wir am liebsten nicht wissen würden, die es aber nun mal gibt, alle besiegt sind für diesen Menschen und dass dieser Mensch, der dort getauft ist, von Gott unter seinen Herrschaftsbereich gestellt wird. Er gehört zu Gott, zu seiner Familie. Das kann man nicht selber machen. Das kann nur Gott tun, weil wir gar nicht die Macht haben über diese Mächte. Und das ist das Schöne, das unterscheidet uns auch von allen Weltreligionen, auch von dem Islam, dass wir in der Bibel lesen, dass wir uns Gott wie einen Vater vorstellen dürfen, so einen Vater. Ja, schon das Gebet, Vater unser im Himmel, wir sollen Gott wie einen Vater ansprechen, so hat uns Jesus gelehrt. Und das Gleichnis von den verlorenen Söhnen wo Jesus deutlich macht, so wie der Vater, so ist Gott, der hält Ausschau nach euch, der hat Sehnsucht nach euch, der will gern vergeben und dass ihr im Vaterhaus lebt. Und das ist etwas Schönes, das uns Jesus mitgibt, dass wir uns Gott wie einen liebevollen, fürsorglichen Vater vorstellen dürfen. Und mit der Taufe nimmt Gott als Vater uns als seine Kinder an. Und mit der Taufe hat man Millionen Geschwister, denn alle, die getauft sind, gehören zur weltweiten Familie Gottes. Und ob der Papst in Rom betet oder ob du betest, das ist egal. Gott nimmt beide Gebete gleich ernst. Denn bei Gott gibt es keine Enkelkinder, sondern einfach nur Kinder. Auch wenn Gott nicht alle deine Gebete erhört, wäre auch mal ein Abend wert, ne, mal drüber nachzudenken, warum erhört Gott nicht unsere Gebete, so wie wir uns das vorstellen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott jedes Gebet ernst nimmt. Und wenn er es manchmal nicht so erfüllt oder nicht so schnell erfüllt, wie wir uns das vorstellen, dann hat er seine Gründe. Das ist die Adoption. Das Zweite, was passiert, ist eine Reinigung. Wenn ich taufe, dann gieße ich dreimal Wasser über den Kopf, was meine Hand so fassen kann. Und da matsche ich ja nicht mit Shampoo am Taufbecken rum, ne, das machen die schön zu Hause, sondern es ist ja nur symbolisch, dass Gott eigentlich den Menschen am inneren Menschen reinwäscht. Nun merken wir manchmal in der Seelsorge, dass doch noch manche Flüche, manche Bindungen, manche generationsübergreifende Sünde im Jesu Namen zu lösen ist. Aber bei der Taufe ist auf jeden Fall eine Grundreinigung geschehen. Und vieles von den Dingen, die einen Menschen belasten, für das er nichts kann, ob das aus dritte und vierte Glied zurückgeht, irgendwelche Bindungen, Flüche, generationsübergreifende Sünden, wird da bei der Taufe abgewaschen. Ich kann mich gut an zwei Menschen erinnern, der eine heißt Matthias Koch und der andere Eva Sirkel, die durfte ich taufen noch in Kürbis, meiner ersten Pfarrstelle, und die haben unabhängig von mir gesagt, Hartmut, mein Tauftag war bis jetzt der glücklichste Tag meines Lebens. Ich habe mich nach der Taufe so frei gefühlt, die konnten das nicht in Worte fassen. Die konnten das also als Erwachsene, die dann zwischen Glaubenskurs zum Glauben gekommen sind, fast körperlich spüren, dass sie frei geworden sind von vielen Dingen, die sie in der unsichtbaren Welt gehalten hat. Drittens, die Veredelung. Ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Paulus versucht das im Römer 11, das Bild zu übernehmen. Hiermit ist nicht für die Männer die Zinkerei gemeint, ne? So ein Metallgerüst da in der Verzinkerei schaffst und etwas veredelst. Da ist eher das Botanische gemeint. Ich weiß nicht, ob euch da auskennt. Da schneidet man irgendwo einen Ast ab und dann kann man einem anderen Baum so ein bisschen die Rinde einschneiden, das anharzen und dann wächst der Ast an dem anderen Baum an und nimmt auch die Nährstoffe aus dem anderen Baum. Kennt ihr das? Ja. Rosen werden veredelt. Obstbäume werden veredelt. Und im Weinbau haben sie das ein bisschen zur Perfektion getrieben. Deswegen nimmt er auch den Weinstock hier. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Weinbergsbesichtigung mitgemacht habt. Am Südhang, ja, die Wurzelstöcke, die sind ja manchmal, die Wurzeln 20 Meter lang. Ja, bis zu 12 bis 20 Meter lang, weil die ja viel Wasser ranbringen müssen am Südhang für die Weintrauben. Die müssen also, die brauchen ihre Zeit, um zu wachsen. Aber die Reben, die müssen jung sein. Einmal, dass die ein bisschen schädlingsresistent sind und zweitens, weil manchmal die Wurzeln, die so schön groß und lang wären, nicht so tolle Reben haben von sich aus und dann müssen sie geschmackvollere Reben da ran veredeln, die also aus den alten Wurzelstöcken die Nahrung kriegen und dann werden die Reben mal oft erneuert, dass die gute, saftige Weintrauben bringen. Und da haben die das zur Perfektion getrieben, diesen Veredelungsprozess. Und das Bild nimmt der Paulus auf im Römer 11, dass wir, wenn wir zum Glauben finden und getauft werden, irgendwo, wo wir wild wachsen, abgeschnitten werden und hinangepfropft werden, hinanveredelt werden an den Wurzelstock des Volkes Gottes. Und diese Veredelung, das geschieht so mit der Taufe, dass wir hineingepflanzt werden auf einmal an das Volk Gottes, das bis ins Alte Testament zurückgeht. Aus dieser Wurzel leben wir und sollen wir auch unsere Lebensnahrung bringen. Wir Christen sind oft nicht besser als Nicht-Christen, aber wir sind besser dran, weil wir aus dem Wurzelstock die Segnungen Gottes aufnehmen können und daraus wachsen sollen und Früchte bringen sollen. Jesus selber hat in Johannes 15 im Neuen Testament gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich glaube, dass mit der Taufe wir da hinein veredelt werden an Gottes Wurzelstock. Schon die kleinsten Kinder, die dann im Mutti-Kind-Kreis in der Christenlehre und mit ihren Eltern zu Hause beten und vom Schulgang oder Kindergarten gesegnet werden, dass sie da schon Nahrung bekommen aus den Segnungen Gottes und wachsen können im Glauben. Auch für uns Christen gilt, dass Gott uns manchmal beschneidet. Ja, auch durch den Weinberg geht einmal im Jahr der Weingärtner mit der großen Schere und macht Schnippschnapp. Aber der lässt da nicht seine Wut an den Weinstock raus und will den verstümmeln, sondern der Weingärtner überlegt genau, was muss ich abschneiden, was sind wilde Wassertriebe, die fressen bloß Energie, aber bringen nichts. Ne? Er möchte gern den Weinstock so beschneiden, dass er viel Frucht bringt. Und genauso macht das Gott manchmal mit uns Christen, die wir getauft sind und mit ihm leben. Gelingt nicht immer alles so, wie wir uns das denken. Und dann dürfen wir aber wissen, es geht alles über Gottes Schreibtisch. Es hat seinen Sinn, weil Gott möchte, dass ich viel Frucht bringe. Und da brauche ich auch manchmal eine Zeit, wo ich lerne, wo ich geschliffen werde oder wo ich von Gott auf den richtigen Weg gebracht werde. Und das vierte und letzte ist das Leben aus der Taufe. Römer 6. Jeder Getaufte ist schon mit Jesus gestorben und auferstanden. Seit 2 Jahren taufe ich auch mit Untertauchern der Talsperre Pöhl. Ich soll es nicht an die große Glocke hängen, aber die Superintendentin hat es mit dem Augenzwinkern genehmigt. Und einmal im Jahr machen wir ein Tauffest an der Talsperre Pöhl, weil manche das wünschen, beim Taufen untergetaucht zu werden. Und da wird das halt besonders deutlich, ja? Wenn ich jemanden beim Taufen untertauche, dann symbolisiert das, dass er das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu für sich annimmt. Der sagt also, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du für mich meine ganzen Fehler bezahlt hast. Danke, dass du für mich durch die Hölle gegangen bist. So muss ich das nicht. Du hast das stellvertretend für mich getan. Damit das richtig deutlich wird, kann man ein bisschen unten halten, bis der ersten Blase kommt. Und wenn man denjenigen aus dem Wasser wieder rausholt, symbolisiert das die Auferstehung. Ich glaube mit meiner Taufe, dass ich verbunden bin mit dem Erlösungswerk Jesu. Ich werde auch mit ihm auferstehen. Diese Auferstehung trage ich natürlich noch wie so ein Erbschein mit mir rum, weil die kann ich erst einlösen, wenn ich hier diese Erde verlasse. Aber ich glaube als Getaufter, dass ich mit Jesus auferstehen werde in seine Herrlichkeit. Und diese Verbindung mit diesem Erlösungswerk Jesu geschieht, wird ihm deutlich mit dem Untertauchen und wieder rauskommen aus dem Wasser. Das kriegen wir am Taufstein symbolisch nicht so hin. Jetzt sagt aber der Apostel Paulus, Römer 6, naja, dann muss man aber auch merken, wenn du aus dem Taufwasser rauskommst, dass an dir was anders ist. Du kannst doch hinterher nicht so weitermachen wie vorher. Du musst dann auch aus deiner Taufe leben und als Getaufter leben. Luther ist schon schwer daran zerbrochen, weil er das gerne wollte und immer wieder gemerkt hat, er schafft es nicht richtig. So zu leben, wie er das selber sich vorgestellt hat, im Kloster und nach dem Kloster. Und er hat dann schöne Formulierungen gebracht, dass dieser Adam halt, der immer wieder aufsteht in uns, jeden Tag aufs Neue ersäuft werden muss. Dass man jeden Tag sich wieder neu seiner Taufe bewusst werden muss und sagen muss, Gott, gib mir deinen Heiligen Geist, dass ich auch Salz und Licht dieser Welt sein kann, dass man spürt, hier ist ein gläubiger Christ, der mit dem Erlösungswerk Jesu verbunden ist, der an das Volk Gottes angepfropft ist, der innerlich frei ist durch die Gnade Gottes und zur weltweiten Familie Gottes gehört. Da denke ich, manchmal könnten wir noch ein wenig auftreten. Markus 16,16 ist ja so ein schönes Wort. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Im Griechischen wird dann immer beides wiederholt. Ne? Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt und getauft ist, der wird verdammt werden. Also hier ist ganz klar, die Taufe allein ist kein Freifahrtschein im Himmel. Wenn ich als Säugling mal getauft wurde, habe meine Urkunde fein säuberlich in der Klarsichtfolie in einem Aktenordner stehen von Herlitz, dann reicht mir das nicht an der Himmelspforte. Ich benutze mal gerne das Beispiel einer Stehlampe. Wenn ihr zu Hause im Wohnzimmer so einen Deckenfluter habt oder eine Stehlampe, ja, so zum Lesen, dann hat die ja einen Stecker und den kann man in die Steckdose stecken und dann liegt der Strom an. Aber die Lampe leuchtet noch nicht. Die Taufe ist, dass wir den Stecker in die Steckdose stecken, der Strom liegt an, Gott sagt, ich handle an den Täufling, ich nehme ihn meine Familie auf, ich mache ihn innerlich frei, er gehört zu meinem Volk und er ist verbunden mit dem Erlösungswerk Jesu. Aber die Lampe leuchtet noch nicht. Und da gibt es ja verschiedene Modelle, einen Strickel oder so einen Fußschalter. Und das ist dann meine persönliche Bekehrung, mein zum Glauben kommen, dass ich sage, ja, ich nehme meine Taufe an. Beides gehört zusammen, denn dann fließt der Strom und die Lampe fängt zu leuchten an. Mein christlicher Glaube wird für meine Mitmenschen spürbar und sichtbar. Wenn das nicht so wäre, dann könnte ich mich in Plau hier an den Tunnel stellen mit dem Feuerwehrschlauch, alle Passanten vollspritzen und laut um mich herbrüllen, ich taufe euch alle im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Dann kommen die alle in den Himmel. Da muss ich keine Gottesdienste mehr feiern, mich nicht mehr mit den Konfirmanden ärgern. Da hätte ich es einfach. Aber Gott bietet sich uns Menschen nicht an. Gott erzwingt keine Verehrung. Unser Glaube ist immer freiwillig. Keiner wird gezwungen. Auch Jesus selbst hat nur zum Glauben eingeladen, niemanden gezwungen. Auch der Vater von den verlorenen Söhnen hat niemanden gezwungen, hat nur das Gespräch gesucht mit beiden und hat eingeladen. So ist Gott. Und die Taufe wird nur wirksam, wenn ich glaube. Jetzt gibt es Menschen, die haben erst den Schalter angemacht, lassen sich als Erwachsene taufen, da leuchtet die Lampe gleich. Aber ihr könnt euch alle vorstellen, das ist keine Garantie, dass die Lampe das ganze Leben lang leuchtet. Da gibt es immer mal Lebenssituationen, wo der Schalter wieder ausgeht. Junge Menschen ziehen an eine Universitätsstadt, sind dort im Studium vertieft, vergessen sich eine Gemeinde zu suchen, einen Hauskreis zu suchen, eine neue JG zu suchen. Wenn die Studentengemeinde ist, haben sie gerade Fitnessstudio und so läppert sich's hin und die Lampe wird immer dunkler und sie verlieren wieder die Verbindung. Manche lernen einen Partner kennen, der nicht kirchlich gebunden ist. Am Anfang kriegen sie das ganz gut hin mit Sonntag, den alleine am Kaffeetisch sitzen zu lassen und in die Kirche zu gehen. Aber irgendwann, wenn das erste Kind da ist, das ist schon schwierig für den gläubigen Partner zu sagen, ich bringe die Kraft auf und gehe jetzt gerade mal an dem gemütlichen, freien Vormittag, den wir miteinander für unsere Beziehung haben. Und dann schläft es manchmal auch wieder ein und die Lampe geht aus. Egal, ob ich als Kind oder als Erwachsener getauft wurde, es ist keine Garantie, dass mein Glaube bleibt. Das einzige Garantie ist, dass der Stecker in der Steckdose bleibt, dass Gott treu ist. Denn Gott zieht den Stecker nie raus. Egal, was in deinem Leben passiert, der Strom liegt immer an, wenn du getauft bist. Weil Gott ist treu. Es liegt letztlich allein an uns, ob wir Ja dazu sagen oder nicht. Wichtig ist nur, dass die Bibel sehr, sehr eindeutig, ja, jetzt wieder am Ewigkeitssonntag, wenn wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen, es gibt ein zu spät, ja. Wenn die Lampe an deinem letzten Lebenstag nicht geleuchtet hat, dann nützt ihm die Taufe im Himmel auch nichts. Denn wer auf dieser Erde sein Leben ohne Gott gestaltet hat, der darf auch die Ewigkeit ohne Gott gestalten. Das ist nur gerecht und stringent. Ich darf aber immer wieder umkehren. Egal wo ich im Leben stehe, dass ich wieder sage, lieber Gott, ich habe dich vergessen, aber ich will wieder dein Kind sein. Ich möchte, dass du mein himmlischer Vater bist. Ich will wieder zu deiner Familie gehören. Wasch mich wieder am inneren Menschen rein. Vergib mir meine Schuld, wo ich dich enttäuscht und Mitmenschen verletzt habe. Ich will wieder mir eine Gemeinde suchen, wo ich aus der Predigt lebe, dich anbete, das Abendmahl empfange. Ich will meine Bibel wieder aus dem Schrank nehmen und entstauben, daraus Nahrung nehmen. Und ich möchte gerne aus meiner Taufe leben. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass ich mit dir mal irgendwann, wenn ich gehe, auferstehen kann. Und dann kann ich jederzeit wieder den Schalter drücken und mein Christsein wird lebendig. Unsere Kirche hat die Konfirmation dazu erfunden und hat gesagt, war halt früher so, kennt das vielleicht noch? Nee, danke. Ab der 8. Klasse sind die alle zerstreut, ne? Damals noch und bis heute ist es geblieben. Ist manchmal ein herausforderndes Alter, ne, Martin? 7. 8. Klasse.
Nicht nur für mich, ja. Auch für den Konfirmanden.
Auch für die Konfirmanden. Mensch, die kennen ja nichts dafür. Ne? Wenn man anfängt in der 7. Klasse, ist alles noch schön und um Weihnachten schießen dann das Testosteron ein. Das Testosteron ist schuld. Und dann wird alles halt ein bisschen spannend. Aber es ist bis heute so geblieben. In dem Alter ist manchmal schade, weil sie wenig Problembewusstsein haben. Unsere katholischen Geschwister mit ihrer Erstkommunion, so um die 10, 11, 12 Jahre, sind manchmal ein bisschen glücklicher dran. Ne? Da sind die Herzen noch so richtig weich und offen. Ich würde gerne die Konfirmation 2 Jahre vorverlegen, aber so ist es nun mal. Aber da laden wir zumindest ein, wir geben uns die größte Mühe, dass diese Jugendlichen dann an den Konfirmationssonntag das mal so bekennen können. Oft geschieht es ja auf der Rüstzeit vorher oder auch nochmal in einem offenen Abend oder so, was ihr so Tolles anbietet hier in Limbach. Seid doch eine tolle Gemeinde. Und manche aber dann auch in ihrem Gottesdienst, dass sie eben sagen, dieses Gebet hier, ja, ich nehme Jesus als meinen persönlichen Herrn und Heiland an. Ich mache mein Leben am christlichen Glauben fest. Ich vertraue Gott, meinem himmlischen Vater, das, was Gott mir in der Taufe geschenkt hat, nehme ich an. Dass also der Glaube zur Taufe dazukommt. Und die Taufpaten habe ich euch auch hingeschrieben, weil das heute immer eine spannende Geschichte ist. A, findet man kaum noch Taufpaten, wenn man mein Kind taufen möchte, weil entweder die Guten sind alle schon überbelegt und alle anderen Taufpaten taugen wenig, weil sie selbst einen Tauftag vergessen. Naja, es ist schon herausfordernd, Taufpate zu sein, aber man ist nicht nur dazu da, um irgendwie tolle Weihnachtsgeschenke zu machen oder wenn den Eltern noch was zustößt, das Baby aufzufangen, sondern man ist eigentlich von der Kirche dafür da, den Eltern bei der christlichen Erziehung des Täuflings zu helfen. Das ist die Hauptaufgabe eines Taufpaten. Für das Patenkind regelmäßig zu beten und dann mal zu gucken, gerade wenn es aus den Windeln raus ist, auch mal was unternehmen und über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Gerade im Konfirmandenalter, wenn zu Hause die Türen knallen, haben die Taufpaten Hochkonjunktur, dass sie ihre Jungs mal mit Angeln nehmen und da können sie mal eine Nacht lang am Teich sitzen und mal die Themen besprechen, die mit dem Vati nicht mehr gehen, aber mit dem Taufpate gehen. Da kann man auch mal zusammen beten und die wirklich wichtigen Dinge des Lebens besprechen. Und die Mädels, die können ja mal shoppen gehen und beim schönen Cappuccino die Dinge besprechen, die wichtig sind und dass man Mut macht zum Glauben und dass man aus seinem eigenen Glauben erzählt und als Taufpate Zeugnis gibt und den jungen Menschen Mut macht, Gott zu vertrauen, auch wenn der Gottesdienst manchmal langweilig ist und die Predigt zu lang. An dieser Stelle setze ich einen Punkt.
Das war